Viele Jahre hätte ich nie gedacht, dass wir einmal die Gelegenheit haben, dass Theo Lehmann in unserer Mitte ist. Er hat ja schon eine große Jugendevangelisation in Stuttgart gehalten. Aber in den schweren Jahren war es so, wenn man Theo Lehmann in den Westen eingeladen hat, war es klar, die lassen ihn nimmer rein in die DDR. Die Rückkehr wird ihm abgeschnitten. Wir haben ihn bewundert, wie er in Karl-Marx-Stadt diesen Gottesdienst gehalten hat, diesen Jugendgottesdienst. Aber was mir bis heute am meisten Eindruck machte, ist die ungeheure Klarheit, ja, die Schärfe des Evangeliums. Wenn er von Bekehrung redet, von der Hinwendung zu Jesus, zum Licht und wie er die Dinge beim Namen nennt. Und ich bin so dankbar für die Bücher und habe viele Jahre immer mich gelabt an den Kassetten, selbst in den Zeiten des Eisernen Vorhangs. Und jetzt freuen wir uns, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Denke auch immer an deinen unvergesslichen Vater, der ein leidenschaftlicher Missionar war. Sie müssen ja wissen, in dieser Zeit der Verwirrung in der Mission, wo alles als Mission ausgegeben wird, nur nicht das, um das es eigentlich geht. Und der Professor Dr. Lehmann in Leipzig, eine Leuchte der Evangelisation und der Mission, mit einer klaren Stimme bis ins hohe Alter hat er alles verfolgt. Aber wir freuen uns heute Nachmittag, dass du einfach aus dem Hintergrund reden kannst, der schweren Erkrankung. Das ist ein Thema, wenn man dann vom Sterben redet. Dann wird es ganz akut für uns alle. Aber jetzt, bevor wir Theo Lehmann hören, hören wir den Chor.
Auf dieser Hofacker-Konferenz bin ich hier der Neue. Ich habe zwar schon so verschiedene Gerüchte gehört, was ihr so treibt, aber ich war noch nie hier und einige Einzelheiten wusste ich nicht. Mir war zum Beispiel nicht klar, wie man euch hier anredet. Und da habe ich eine Anregung heute Vormittag vom Klaus Vollmer bekommen. Also ich sage, liebe Heißherzen, liebe Kühlköpfe. Ich habe ja nicht gesagt Kahlköpfe. Ich habe bis jetzt alles als Sachse soweit ganz gut verstanden. Und jetzt... Jetzt müssen wir nur mal sehen, wie ihr, nachdem ihr einen Nachrichtensprecher gehört habt, so einen sächsischen Mundartsprecher verarbeitet. Ich habe auch nicht gewusst, dass man, wenn man hierher eingeladen ist als Redner, dass man ein kleines Gastgeschenk mitbringen muss. Ich bin also... Vielleicht habe ich mich dadurch sowieso von vornherein disqualifiziert und werde nie wieder eingeladen, aber falls es noch mal sein sollte, Winrich, du kriegst auf alle Fälle eine Flasche Meißner Wein. Damit du als Stuttgarter mal siehst, was wirklich Wein, also sächsischer Wein ist. Und der Peter Hane, der kriegt von mir eine Schachtel Hallorenkugeln. Die sind rund und schön und nach 20 Minuten sind die immer weg. Also ich habe nichts mitgebracht, aber ich habe dafür 2 Tafeln Schokolade geschenkt gekriegt. Das ist ja selten, dass man gleich 2 Tafeln auf einmal kriegt. Das ist von Peter Hane eine prophetische Handlung gewesen. Weil ich habe heute meinen Hochzeitstag und... Ja. Da muss ich aber noch fragen, was mitbringen, und da habe ich also was jetzt, was ich hier mitbringen kann, und die zweite Tafel, die fresse ich dann alleine. Ich meine, ich bin ja damals auch geheiratet worden, also ich brauche ja auch eine Stärkung. Vor über 20 Jahren, als in den finstersten Zeiten des DDR-Sozialismus so manche Worte nicht beliebt waren. Da gab es zum Beispiel 2 Begriffe. Das war das Wort Ausreise und Ausreiseantrag. Also wenn man das aussprach, da wurden sofort alle nervös. Mir hatte schon in den 70er Jahren die Stasi mal die Ausreise angeboten. Und das wussten alle Jugendlichen. Und ich hatte damals gesagt, nee, ich bleibe hier. Und das wussten die ja auch. Und dann habe ich in dieser Situation mal eine Predigt angefangen mit folgenden Worten. Da habe ich gesagt, mein Antrag auf Ausreise ist gestellt. Und ich nenne euch jetzt die Gründe. Der erste Grund, es gibt hier zu vieles, was mir nicht gefällt und womit ich nicht einverstanden bin. Und ich gebe ganz offen zu, meine eigentliche Heimat ist nicht hier, sondern drüben. Der zweite Grund, ich kriege jetzt schon vieles von drüben geschickt, was mir beweist, dass es drüben viel besser ist als hier. Und das nehme ich als so eine Art Vorgeschmack und Vorschuss. Und der dritte Grund ist, mein bester Freund ist dort und der hat einen steinreichen Vater und in dessen Haus ist eine Wohnung für mich frei. Und bis zu meinem Ausreisetermin, das kann ja mal schnell gehen, da will ich hier unter den gegebenen Bedingungen meine Arbeit tun. Jedenfalls, der Antrag läuft und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann ich nach drüben gehe. Bis zu dieser Stelle wurden die Gesichter meiner lieben Zuhörer immer länger und enttäuschter und versteinerter, weil die natürlich, genau wie ihr dachten, wenn ich eben mit drüben, dass ich damit den Westen meine. Und ihre Mienen erhellten sich wieder auf, als ich ihnen erklärte, ich meine mit drüben nicht den Westen, sondern den Himmel. So wie die Bibel sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Oder, und darüber möchte ich heute sprechen, wie es im 2. Korintherbrief steht, Kapitel 5, Vers 8. Ich habe Lust auszuwandern und bei dem Herrn einzuwandern. Jesus, mein bester Freund, hat mich schon lange zu sich eingeladen. Als Unterpfand und Vorschuss hat er mir seinen Heiligen Geist gegeben, so steht es hier. Als Pfand gab er uns den Heiligen Geist, das ist die Kraft, durch die ich hier lebe. Er hat den vollen Preis für meine Erlösung bezahlt. Der hat schwer dafür geblutet, um mich hier rauszuholen. Der hat meine Freiheit erkauft, nicht mit Gold oder mit Silber oder Devisen, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Der hat einen Weg, um mich über die Grenze des Todes zu bringen, in den Himmel, das ist die Auferstehung der Toten. Und er hat gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und ich werde eine für euch bereit machen. Der hat meinen Namen dort ins Hausbuch eingetragen, im Buch des Lebens. Und auch für dich ist noch ein Platz im Buch des Lebens frei. Nimm Jesus an und dann ist dein Fall in den allerbesten Händen. Und dann klappt das mit deiner Übersiedlung. Nur über den Zeitpunkt deiner Übersiedlung, also deines Todes, kann ich dir nichts Genaues sagen. Vielleicht bist du heute Abend dran, wenn du wie so irre mit dem Auto losfährst. Vielleicht hast du, und das wünsche ich dir, noch ein paar Jährchen Zeit. Aber eines Tages ist deine Zeit abgelaufen. Wenn die Frage ist, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hast du schon mal der Tatsache ins Auge gesehen, dass ein Tag kommt, da gibt's dich nicht mehr? Da bist du einfach weg. In 100 Jahren ist keiner von uns mehr da, die jetzt hier sitzen. Es gibt vielleicht irgendwo einen Stein, da steht dein Name drauf. Und die vorbeigehen, die kennen den überhaupt nicht. Ein Freund von mir, der hat sich jetzt mal ausgesagt, der hat gesagt, vielleicht ist es mal so, dass auf einer Müllkippe ein Müllarbeiter ein altes, vergilbtes Foto hochnimmt, ein Foto von mir, kennt mich nicht und schmeißt es wieder weg. Ja Leute, so ist das mit uns. Am Schluss gibt es vielleicht ein vergilbtes Foto und der, der es in der Hand nimmt, der haut es weg, weil er dich nicht kennt. Viele junge Menschen, die weigern sich an den Tod zu denken. Besonders junge denken, ja, der Tod ginge sie nichts an, eben weil sie jung sind. Also ich kann über so viel Naivität nur staunen. Ich staune überhaupt, was manche junge Leute so für Schlaffis sind, dass die keinen Mumm haben, sich mal über bestimmte Dinge eine Rübe zu machen. Viele, die leben so nach dem Motto, ich wollte, ich wäre ein Teppich, da könnte ich morgens liegen bleiben. Ja, hast du schon mal dran gedacht, dass du eines Morgens liegen bleibst, aber nicht, weil du ein Teppich bist, sondern weil du dann tot bist? Und woher weißt du, dass das nicht morgen oder schon morgen sein kann? Woher willst du wissen, ob das erst in 50 Jahren passiert? Gehörst du auch zu denen, die sagen, ich will erst mal leben, erst mal das Leben genießen? Und dann tot und was dann kommt, da denke ich dann später. Da kommst du mir vor wie so ein Autofahrer, der sagt, also erst mal Gas geben, gelenkt wird später. Ja, angenehme Reise wünsche ich dir. Da ist es schon mancher, der unter 50 war, über den Jordan gefahren, weil er über 100 gefahren ist. Und außerdem stimmt das ja gar nicht, dass du nicht an den Tod denkst. Na und wie du an den Tod denkst. Warum bist du so versessen darauf, das Leben mit Vollgas zu genießen? Weil du weißt, dass es ein Ende hat. Warum bist du denn so scharf drauf, alles mitzunehmen? Na, weil du weißt, irgendwann ist Schluss. Warum machst du dir so viel Sorgen, wenn du nicht in bist? 14, immer noch ungeküsst. 15, immer noch keine Freundin. 16, immer noch Jungfrau. 60, immer noch keine Weltreise. Ja, warum hast du denn solche Angst, du könntest irgendwas verpassen? Weil du ganz genau weißt, dass dein Leben begrenzt ist. Und daher deine Gier, noch möglichst viel zu erleben und mitzukriegen. Gerade wenn du sagst, an den Tod denke ich nicht, ich will erst mal mein Leben genießen. Gerade das ist der Beweis, dass du an den Tod denkst. Deine Lebensgier ist der Beweis deiner Angst vor dem Tode. Gerade in den schönsten Stunden, da erleben wir es am allerschmerzlichsten. Der Countdown läuft und wir können die Zeit nicht anhalten. Ich werde nie den Abend vergessen, als ich mein erstes Konzert mit Louis Armstrong, diesem großen Trompeter, erlebt habe. Wir haben den ja früher nur über Radio gehört und da gab es keine Platten und so. Und dann habe ich mich mal nach West-Berlin geschlichen. Damals war ich noch junger Kerl, Armstrong noch voll in Form. Ich saß da drin, ich konnte überhaupt nicht fassen, dass ich diesen Mann, den ich nur wie so eine Legende übers Radio mal gehört hatte, dass ich den lebendig vor mir stehen, spielen, sehen, hören konnte. Das war so unwahrscheinlich, das war so traumhaft schön. Und ich war einfach selig und ich hatte nur einen einzigen Wunsch, dass dieses Konzert nie aufhören sollte. Aber ich musste die ganze Zeit, gerade weil es so schön war, immer daran denken, in 2 Stunden, in 1,5 Stunden, in einer halben Stunde ist das hier alles vorbei. Und so war es ja auch. Nach der letzten Zugabe, da fiel der Vorhang, Licht aus und ich musste raustreten in die Finsternis einer fremden Stadt. Zum Glück hatte ich dort einen Freund, der mir eine Wohnung vorbereitet hatte, ein Zimmer verschafft hatte. Mein Freund, ich frage dich, wo gehst du denn hin, wenn die Vorstellung, die du dir vom Leben gemacht hast, aus ist, wenn der Vorhang fällt? Wenn der Vorhang deines Lebens fällt, wenn du abtreten musst, raus in die Finsternis der Nacht des Todes. Hast du dann einen Freund, der für dich eine Wohnung vorbereitet hat, wenn du hier deine Zelte abbrechen musst? Der Apostel Paulus schreibt hier im Korintherbrief, wir wissen, wenn das Zelt, in dem wir leben, jetzt nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Wohnung im Himmel für uns bereit. Hier wird also unser Leben verglichen mit einem Zelt. Die Erde ist der Campingplatz, wir sind die Touristen. Und jeder von uns versucht natürlich, sich das Leben, den Aufenthalt auf dem Zeltplatz so gemütlich wie möglich zu machen. Das ist ja auch unser gutes Recht. Wir sollen noch nicht vergessen, dass es eines Tages sehr ungemütlich wird, wenn der Herbststurm kommt und einen Zeltblock nach dem anderen aus dem Boden rausreißt, bis dann der ganze Laden zusammenklappt. Was sind das für Pflöcke, mit denen du dein Lebenszelt festgemacht hast? Worauf du dich verlässt, woran du dich festhältst? Deine Gesundheit? Na, die geht irgendwann mal flöten. Dein Geld? Nicht eine einzige Stunde Leben kannst du dir für dein Geld kaufen. Deine Beziehung? Vielleicht hast du Beziehung zum Chefarzt. Gut, der kann dir vielleicht ein Bett verschaffen. Dein Leben kann er dir nicht retten. Deine Schönheit, die vergeht auch. Und was machst du, wenn du alt wirst? Na, siehst du alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Und dann hat es keinen Sinn mehr, in einen Schönheitssalon zu rennen. Treffen sich 2 Frauen auf der Straße und begrüßen sich, sagt die eine: Hallo, Hallöchen, wie geht's? Sagt die andere: Ach, mir geht's gut, ich komme gerade aus dem Schönheitssalon. Na und, sagt die andere, warum bist du nicht dran gekommen? So wie dir im Laufe deines Lebens ein Zahn nach dem anderen gezogen wird, bis du bloß noch mit dem Gebiss klapperst, so werden alle diese Pflöcke, auf die du dich verlässt, einer nach dem anderen rausgezogen. Und dann klappst du ab. Und wenn du dein Leben dann nicht an Jesus festgebunden hast, da wird es für dich, sagt die Bibel, nur noch Heulen und Zähneklappen geben. Und deshalb ist das für dich wichtig, lebenswichtig, dass du deine falschen Bindungen und vor allem dein unverbindliches Christentum aufgibst und dein Leben fest an Jesus bindest. In Texas erzählt man die Geschichte von einem Mann, der jeden Abend sein Pferd vor einer Kneipe angebunden hat. Eines Morgens kommt der Kneipwirt raus und sieht, dass das Pferd nicht von der Kneipe angebunden ist, sondern gegenüber an der Kirche. Und da sieht er den Besitzer des Pferdes die Dorfstraße runterkommen und sagt, hey Mister, was ist los? Warum haben Sie Ihr Pferd da drüben angebunden? Und da sagt der Mann, gestern Abend wurde ich in dieser Kirche bekehrt und seitdem habe ich die Pfähle gewechselt. Verstehst du? Das heißt Bekehrung. Die Pfähle wechseln, an die du früher angebunden gewesen bist. Und meine Frage an dich ist, hast du die Pfähle gewechselt? Bist du bekehrt? Hast du dein Leben an Jesus festgebunden, der sogar den Tod überwunden hat? Bei Jesus hast du einen festen Halt im Leben und auch im Sterben. Denn auch wenn du dein Leben an Jesus bindest, da musst du sterben. Auch wenn du an Jesus glaubst, klappst du ab. Wir alle sind Sterbende und wir alle haben unsere Furcht vor dem Sterben. Ich wurde mal mit Blaulicht ins Krankenhaus geschafft. Herzinfarkt. Es ging um Leben und Tod. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie ich mich vor dem Tod fürchte. Und wie ich das Leben liebe. Und meine Frau und meine Kinder und meinen Beruf. Gut, Gott hat mir damals das Leben nochmal geschenkt. Und ich sage euch, in dieser Nacht, als ich an diesen Schläuchen da dran hing nach der Operation, als ich begriff, ich habe es überlebt, ich lebe, da habe ich gebetet und gedankt und gepriesen. Ich habe sogar wie ein Weltmeister gepredigt, also so in Gedanken. Also schade, dass es keine Tonbandgeräte hier drin gibt. Die Predigt möchte ich gerne noch mal hören oder halten. Ich hatte damals keineswegs, wie der Apostel Paulus hier schreibt, Lust abzuscheiden und zu sterben. Aber ich weiß inzwischen, wie das gemeint ist. Es gibt Tage und Situationen, da kann man die Lust am Leben verlieren. Ein Freund von mir, der mal durch eine richtig schwere Krise gegangen ist, der hat mir mal in einem Brief geschrieben, manchmal denke ich, mein Leben hat eigentlich gereicht. Lang genug war's, voll genug war's, schwer genug war's, schön genug war's. Gott sei Dank, möchte ich sagen, das letzte Mal ausatmen und dann finito im Herrn. Ja, Freunde, wir werden manchmal auch als Christen vom Leben derartig gebeutelt, dass wir den Kanal voll haben, dass es nur noch einen einzigen Halt gibt und der heißt Jesus. Eine einzige Hoffnung. Und trotzdem ist das Sterben hart. Ganz egal, ob wir eine Hoffnung haben und was uns danach erwartet. Ein alter Mann, der hat mal unter Schmerzen gesagt, ich weiß, wohin ich gehe. Der wusste, vor ihm lag die Auferstehung. Er ging in Gottes Ewigkeit. Aber davor, da lag erst noch mal die Qual des Sterbenmüssens. Ich möchte dich bitten, verharmlose nicht das Problem deines Todes mit der oberflächlichen Bemerkung, irgendwann muss man eben sterben. Was heißt hier, man muss sterben? Nee, du, verstehst du, du musst einmal sterben. Und deswegen ist die Frage entscheidend, wie wirst du sterben? Im Frieden mit Gott, und das ist ein seliges Sterben. Oder mit deiner unvergebenen Schuld. Und ich sage dir, das ist ein elendes Sterben. Und was heißt hier, sterben ist normal? Wenn das normal wäre, brauchte sich doch kein Mensch davor zu fürchten. Normal ist, dass du dir abends, wenn du schlafen gehst, deine Klamotten ausziehst und über den Stuhl hängst. Und unnormal ist, wenn dir jemand deine Klamotten eine nach dem anderen wegnimmt, bis du nackt im Freien stehst. Und so ist das oft im KZ gewesen. Die Holländerin Corrie ten Boom, die hat in ihrer Biografie geschrieben, dass sie das im KZ Ravensbrück mehrmals hat mitmachen müssen. Diesen Appell ohne Kleider. Und da hat sie geschrieben, das ist schlimmer als irgendetwas, das wir bisher erlitten haben. Nie in unserem Leben haben wir uns so kalt, so erniedrigt, so elend gefühlt wie damals. Vor nichts hat sich Corrie ten Boom so gefürchtet wie vor diesem Unbekleidetsein. Und mit diesem Gefühl vergleicht der Apostel Paulus hier das Sterben müssen und die Todesangst. Und er sagt, ich möchte nicht sozusagen nackt vor Gott dastehen müssen. Denn so schreibt er hier, wir müssen ja alle zum Appell vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Es ist ja mit dem Tode nicht alles aus, dann kommt ja das Gericht. Dann kommt die große Enthüllung, wo alle Masken fallen, auch alle frommen Masken. Wo es keine Täuschung, auch keine Selbsttäuschung mehr gibt. Keine Lüge, keine Illusion, nur noch nackte Tatsachen. Dich und dein Leben und was du zusammengelebt hast und aus deinem Leben gemacht hast. Und aufgrund dieser Fakten wirst du mal beurteilt. Und deswegen ist das keineswegs gleichgültig, wie du dein Leben auf dieser Welt verbringst. Diese Welt ist nicht unsere Heimat, sondern ist Zeltplatz mit beschränkter Aufenthaltsgenehmigung. Wir sind hier als Touristen auf der Durchreise, und zwar nicht auf einer vergnüglichen Ferienreise, sondern auf einer Dienstreise. Am Schluss müssen wir uns vor unserem Herrn, der uns auf die Piste geschickt hat, verantworten. In der Bibel steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Die Frau Sölle, ich wollte ja eigentlich eine boshafte Bemerkung machen, aber ich bin ja nicht bloß hierher gekommen, um anderen Leuten Platz wegzunehmen, sondern ich wollte auch für mich was lernen und habe beim Vollmer gelernt, dass man über seine theologischen Gegner nichts Böses sagen soll. Also, die Frau Sölle hat behauptet, die Frage, ob es Leben nach dem Tod gibt, wäre eine komische Sektenfrage. Das ist komisch. Für Christen wie Bonhoeffer und Luther, die nun also ganz bestimmt keiner Sekte angehört haben, für die war das gerade die wichtigste Frage. Der Bonhoeffer, der hat gesagt, in diesem Leben ist nur eins wichtig, nämlich wie der Mensch im letzten Gericht bestehen kann. Und das ist ganz genau das, was der Luther für die wichtigste Frage gehalten hat. Nämlich, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich denn das hin, dass ich mit meinem schuldhaften Leben eines Tages vor dem richtenden Gott bestehen kann? Die Antwort heißt, das kriegst du hin mit Jesus. Der hat am Kreuz mit seinem Blut die Eintrittskarte in den Himmel bezahlt. Nimm du sein Angebot an, nimm seine Vergebung an, vertrau ihm dein Leben an und du hast das ewige Leben, das auch der Tod nicht zerstören kann. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann gehst du zum Teufel. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, Erlösung oder Verlorenheit. Entweder sagt Jesus im Gericht zu dir, und das ist der Satz, den er selber angekündigt hat und den ich so unendlich liebe und den ich mal aus dem Mund von Jesus hören möchte. Entweder sagt er, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist. Oder er sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Na, willst du das vielleicht mal hören? Oder wirst du das vielleicht mal hören müssen? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und du hast die Wahl, du musst dich entscheiden und Jesus wird deine Entscheidung akzeptieren. Wenn du in dieser Zeit deines Lebens nicht konsequent mit Jesus leben willst, da wird er dich auch nicht zwingen, mit ihm deine Ewigkeit zu verbringen. Und die Ewigkeit, vergiss das nicht, die liegt ja noch vor dir. Er bietet es dir an, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringen darfst. Er lädt dich dazu ein. Aber bilde dir nicht ein, du würdest in den Himmel kommen, mit deinem bisschen Humanismus oder weil du so ein guter Mensch bist und der liebe Gott dich schon nehmen wird. Es gibt keinen lieben Gott. Es gibt nur einen heiligen Gott, der die Sünde unbarmherzig bestraft und der barmherzigerweise dieses Strafgericht nicht an uns, den Schuldigen, sondern an seinem Sohn Jesus, dem Unschuldigen, vollzieht. Fasse das, wer will. Ich fasse es nicht. Aber ich glaube es. Und davon lebe ich. Und es gibt keinen Menschen, der nur gut ist. Es gibt nur Sünder, die vor dem heiligen Gott schuldig sind. Und vor diesem heiligen Gott kann nur der bestehen, der an Jesus glaubt, der sich von Jesus seine Sünde vergeben lässt, der sich klar für ihn entschieden hat. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus hier am Schluss: Weil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir, Menschen zu gewinnen. Verstehst du, weil ich weiß, weil ich aus der Bibel weiß, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen möchte ich dich für Jesus gewinnen. Dass du Jesus als den Erlöser deines Lebens annimmst, das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Zweck deines Aufenthaltes auf diesem Planeten. Oder noch einfacher ausgedrückt, du bist auf der Erde, um in den Himmel zu kommen. Und der Himmel, so hat die Corrie ten Boom mal gesagt, das ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich wollte heute weiter gar nichts als dir sagen. Erstens, Jesus hat für dich einen Platz vorbereitet in seinem Reich. Und zweitens, bereite du dich darauf vor, zu diesem Platz hinzukommen. In der DDR, da lebte ein Mann, der wohnte an einem der schönsten Plätze, die es damals in unserem Land gab. Der hatte einen der höchsten Plätze in der Skala der Prominenten. Auf seinem Fachgebiet Literatur und Theater, da saß er sogar auf Platz Nummer 1. Aber eins hatte er nicht bedacht, er hatte keinen Platz im Himmel vorbestellt. Und dieser Mann, der hat am Ende seines Lebens mal gesagt, ich gestehe, und jetzt kommt der Satz, den heute früh Peter Hane oder irgendjemand schon mal wörtlich von einem anderen so gesagt hat. Ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Wisst ihr, von wem diese nihilistische Äußerung stammt? Die stammt von Bert Brecht. Einem geistvollen Menschen, der auf der Höhe seiner Zeit gelebt hat. Einer der bekanntesten, bedeutendsten Dichter der deutschen Sprache aus unserer Zeit. Ist das nicht tragisch, wenn ein Mann, der solche Erfolge errungen hat, der es so weit gebracht hat, der ja auch nicht dumm gewesen ist, wenn der am Ende seines Lebens feststellen muss, ich habe keine Hoffnung. Nicht alle alten DDR-Bürger sind so aus dem Leben gegangen und haben so leer am Ende dagestanden wie der Bert Brecht. Als mein Vater weit über 80 war, da habe ich ihn oft besucht. Und eines Ostersonnabendnachmittags, da kam ich zu ihm und komme in sein Zimmer, da lag er in seinem Bett. Und da war das klar, es ist sein letzter Tag. Und da habe ich mich an sein Bett gesetzt und habe nun die letzten Stunden seines Lebens mit ihm verbracht. Und dann kommt so ein Moment, den kann ich ganz schwer beschreiben, aber das ist so, wie wenn du merkst, jetzt tritt der Tod ins Zimmer. Also du merkst, jetzt ist es soweit. Der Vater stirbt, was mache ich jetzt? Ich habe nach der Bibel vom Vater gegriffen, aus der er gelebt hat und aus der er so vielen Menschen gelehrt hat. Und dann habe ich ihm laut das vorgelesen, womit wir heute, wovon ich gar nichts wusste, womit wir heute den Tag angefangen haben. Wir haben es schon mal zusammen heute laut gelesen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und als ich diesen Triumphgesang der Liebe vorgelesen habe, da ist mein Vater hinübergegangen. Der ist doch nicht ins Nichts reingeflogen, der ist in die Arme von Jesus gegangen. So ist er gestorben, so möchte ich mal sterben. Und egal, ob ich mal in meinem Bett sterbe oder ob die mich eines Tages an die Wand stellen und abknallen, ich weiß, ich falle in die Arme von Jesus. Lasst uns beten. Jesus, lieber Herr, lieber Heiland, du unser guter Gott, danke, dass wir uns in deine Hände fallen lassen können. Auch in der Stunde, vor der wir uns so fürchten. Danke, dass du uns eine Hoffnung gibst, die weiter reicht als dieses Leben. Wir wollen dich dafür preisen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Jesus, dass du denjenigen unter uns, die das noch nicht begriffen und ergriffen haben und die dich noch nicht fest im Herzen tragen, dass du es ihnen klar machst. Gib bitte, dass keiner von dieser Konferenz nach Hause geht, ohne dich im Herzen zu haben. Amen.